Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Katja Meinecke-Meurer. Viel Spaß!
So ist unsere Demokratie. Initiative entstanden, die uns bis heute weiter noch bewegt. Also haben wir damals im Januar dann wirklich mit dem ganzen Verlag, alle haben freiwillig gearbeitet, haben Überstunden gemacht, die Autorin, die Grafikerinnen, alle haben daran gearbeitet, weil es uns so wichtig war, Kindern etwas zur Verfügung zu stellen. Und das hat uns aber auch nochmal gezeigt, wie viel Drive so ein Thema bekommen kann, wenn man es sozusagen so anfassen kann, wie wir es dann damals aus diesem Impuls heraus gemacht haben und aus der Aktualität heraus gemacht haben. Und binnen 14 Tagen hatten wir dann ein PDF zumindest zum Download und dann auch kurz danach eine gedruckte Broschüre, die wir kostenlos verteilt haben. Irgendwann musste man dann den Druck stoppen, weil es uns überfordert hat, weil uns echt ein Candy Storm sondersgleichen überrannt hat. Ich glaube, wir haben über 1 Million Downloads inzwischen auf der Webseite und sind auch bei über 150.000 Broschüren. Und es geht auch munter weiter. Also hat uns das so wahnsinnig gezeigt, was wir mit dieser Marke machen können, wenn wir diese Haltungsthemen, wenn wir Kinder im Heute noch mal stärker abholen können, als, ich sag jetzt mal nur, und wir lieben sie wirklich, die Dinos, als nur über die Dinos. Ich will jetzt etwas machen, was Kinder dauerhaft mehr begeistert und hat, was ist was erfunden, wirklich damals in den frühen 60ern. Aus dem gleichen Aspekt heraus, wie wir heute, immer noch Kinder neugierig zu machen auf die ganze Welt um sie herum und ans Wissen heranzuführen auf eine spielerische, leichte und einfache Art und Weise. Ragnar Tesla hat immer gesagt, wie für Erwachsene nur viel einfacher und deswegen besser. Das ist immer noch so unser Motto, einfacher und deshalb besser, trägt uns bis heute.
Und damit moin und schöne Grüße aus der Hansestadt Rostock, aus dem wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern. Ihr seid wieder goldrichtig beim New Work Chat Podcast. Mein Name ist Gabriel Rath und ich freue mich heute in Episode 352 wieder mit einer sehr spannenden Person zu sprechen, die sehr interessante Perspektiven auf das Thema Arbeit hat. Zu Gast ist Katja Meinecke-Meurer. Sie ist Geschäftsführerin vom Teslow Verlag. Und den kennt ihr alle, denn die machen seit vielen Jahren die weltberühmten Was-ist-was-Bücher. Die habe ich ja schon in meiner Kindheit gelesen, habe mir die damals aus der Kinderbibliothek ausgeliehen. Und mittlerweile gibt es die nicht nur immer noch, sondern sind die auch wieder in aller Munde. Sogar auf LinkedIn war zu lesen über den Spezialband von Was ist was zum Thema Demokratie. Vielleicht habt ihr das auch mitbekommen. Und wir sprechen aber nicht nur über Was ist was, sondern wir schauen uns natürlich auch die Story von Katja an, die auch sehr bemerkenswert ist. Und dann gehen wir rein in die Frage, wie eigentlich ein Verlag arbeitet. Und wir schauen natürlich auch auf das Verständnis von Leadership, das Katja als Geschäftsführerin hat. Also eine wirklich interessante Folge, die wir da aufgenommen haben. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Bevor wir da reingehen, meine Bitte, abonniert diesen Podcast. Ich produziere jede Woche neue Folgen für euch und würde mich freuen, wenn ihr das Ganze abonniert in eurer Podcast-App. Das ist schnell gemacht und so verpasst ihr dann auch keine Folgen mehr. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze bewertet, auch in eurer Podcast-App. Das könnt ihr tun mit Sternen in der Apple Podcast-App zum Beispiel oder bei Spotify. Einfach 5 Sterne, das ist am einfachsten, 5 Sterne vergeben und schon haben wir dann Haken hinter. Wenn es euch richtig gut gefällt, und das würde mich natürlich sehr freuen, dann könnt ihr sogar eine kleine Rezension schreiben. Außerdem freue ich mich über euer Feedback. Schreibt mir gerne über meine Website gabrielrath.com. Dort gibt es alle Möglichkeiten, mir zu schreiben. Da gibt es auch mehr über den Podcast zu erfahren. Ihr könnt auch als Sponsor oder Werbepartner hier an Bord kommen und seid dann auch in Good Company, denn hier sind Woche für Woche wirklich die spannendsten Geschichten der neuen Arbeitswelt zu hören. Also, ich freue mich, von euch zu hören und jetzt springen wir rein in den Podcast 352 New Work Chat mit Katja Meinecke-Meurer. Viel Spaß! Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Katja heute da ist. Schöne Grüße aus dem spätsommerlichen Rostock.
Ja, und ich sitze hier im nicht spätsommerlichen, sondern im sommerlichen Nürnberg.
Schön.
Und freue mich total, dass ich bei dir sein darf.
Ich freue mich auch. Ist bei euch noch warme Temperatur angesagt? Bei uns ist es, also gestern waren es glaube ich 14 oder 15 Grad. Es fühlte sich schon sehr herbstlich an, aber auch das hat ja seine Vorteile.
Ja, ich bin ja selber ein Kind des Nordens an der Nordsee groß geworden. Das heißt, ich brauche die 30 Grad nicht. Für mich ist es der perfekte Sommer, wenn es heute so 23 Grad werden. Das ist nämlich die Ansage.
Ich habe gerade gelesen, dass jetzt die nordischen Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen teilweise mit Coolcation werben wollen, weil ja der Klimawandel immer mehr auch ein Problem wird. Also hier oben im Norden kannst du ruhig und kühl deinen Sommerurlaub gestalten. Aber so richtig cool ist das dann auch nicht, finde ich, wenn es immer nur so bewölkt ist. Aber ja, wir haben ja ein sonniges Gemüt, oder Katja?
Eben, und du wirst es nicht glauben, in 3 Tagen beginne ich meinen Urlaub in Dänemark. Mich schreckt das gar nicht.
Sehr gut. Ja, Dänemark ist immer eine gute Idee. Schön, dass du da bist, Katja. Wie geht's dir denn heute Morgen?
Super. Es ist ein schöner Start in den Tag heute, also zumindest ein Start in mein berufliches Umfeld. Ich habe schon ein bisschen früher gestartet, wie immer schaffe ich es morgens, wenn es irgend geht, eine Laufrunde. Das habe ich heute auch geschafft. Das heißt, perfekt. Ich bin schön in Ruhe gelaufen, habe den Sonnenaufgang draußen gesehen und jetzt startet hier unser Tag mit dem Podcast mit dir. Also könnte kaum besser sein.
Gehst du wirklich jeden Morgen laufen? Schaffst du das?
Ja, 5 bis 6 Mal eigentlich immer.
Und wie lange läufst du dann?
Ganz unterschiedlich. Ich bin so ein vollkommen Übertreiber. ich bin auch im Verlag dafür verschrien. Entweder fahre ich täglich 50 Kilometer Fahrrad in den Verlag. Das schaffe ich momentan zeitlich nicht, weil es dann doch eine Menge, also ja doch über 2 Stunden braucht, mit hin und zurück und allem drum und dran. Mhm. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, vor einem Dreivierteljahr mit einem Laufcoach zu laufen. Und der schreibt mir vor, was ich zu laufen habe. Und der differenziert relativ gut zwischen lang und kurz und schnell und langsam. Und heute hatte ich so einen mittelschnellen Lauf. Waren, glaube ich, so 40 Minuten oder sowas.
Ein Mensch oder eine App?
Nein, eine Technik. Ich glaube, es ist nicht KI, aber es ist eine Technik, aber sie ist hervorragend und misst natürlich dann auch alle Werte dahinter. Und ich muss zugeben, man macht es besser als ich.
Für die, die hier zuhören, ich sehe die Katja inmitten von wunderbaren Was ist was? Büchern, von Postern. Also es geht heute natürlich auch um was ist was, aber auch viel mehr. Bin ganz gespannt, wo das Gespräch uns heute auch noch hinbringen wird. Und wir starten auch hier und heute mal ganz klassisch. Ich würde auch dich mal bitten, meiner mittleren Tochter Mathilda, 11 Jahre alt, mal zu erklären, was du so machst, denn die spricht ja hier das Intro ein und bekommt dann im Gegenzug quasi eine Erklärung, was die Leute eigentlich so machen.
Ja, ist eine super Idee und ich bin jetzt schon drauf gespannt, wie sie meinen relativ komplizierten Nachnamen ausspricht. Aber das wird ihr gelingen, ich bin ganz, ganz sicher. Ist natürlich ein ganz einfaches, Mathilda zu erklären, was ich tue. Das ist ja ein Selbstläufer für jemanden, der im Verlag Bücher für Kinder macht. Also Mathilda, ich bin mit vielen anderen hier diejenige, die die tollen Was-ist-was-Bücher macht, die du, wie ich gelernt habe, durch deinen Vater sehr gerne magst. Und was heißt das, Bücher zu machen, Was-ist-was-Bücher zu machen? Das heißt, wir entwickeln wirklich von der Idee zu einem Buch, was euch Kindern und Jugendlichen vielleicht Spaß machen wird, die Ideen zu entwickeln, dann zu überlegen, wer kann die schreiben, dann mit den Autorinnen und den Bildredakteuren und den Grafikerinnen zusammen versuchen wir sie möglichst schön und cool zu machen, dass sie toll aussehen, dass sie gut zu lesen sind und möglichst spannend für euch. Und am Ende, wenn es gut läuft, bist du diejenige, die bewerten kann, ob wir unseren Job gut machen, weil du, liebe Mathilda, kannst sagen, ist cool geworden oder nicht. Und das wird dann unser Richtmaß sein, ob wir einen guten Job machen oder halt nicht. Und ansonsten bin ich natürlich nicht nur fürs Büchermachen zuständig. Als Geschäftsführerin muss ich auch dafür Sorge tragen, dass sie sich gut verkaufen und dass wir auch ein bisschen Geld damit verdienen, wie sich das so gehört. Das heißt, ein bisschen Erwachsenenleben spielt auch eine Rolle in meinem Job.
Mit welchen Kinderbüchern hast du dich denn damals beschäftigt, als du noch ein Kind warst? Kannst du dich noch erinnern?
Als ich ein Kind war, ja, kann ich noch erinnern. Klar, ich bin auch in einem Haushalt groß geworden, in dem Bücher eine wichtige Rolle gespielt haben. Meine Eltern waren beide Lehrer, also Lehrer und Lehrerin natürlich. Bücher waren wichtig. Und das erste Kinderbuch, an das ich mich zumindest erinnere, das ich sehr geliebt habe, war Der Esel Benjamin. Das war damals als Kinderbuch eine Neuerscheinung, also kein Klassiker, und war mit Schwarz-Weiß-Fotos ausgestattet. Und es ging um einen kleinen Esel, der weggelaufen ist. Und das Mädchen wird bis heute so nachgesagt, und ich kann zumindest auf Fotos auch nachvollziehen, sah wirklich exakt aus wie ich als kleines Kind. Da muss ich damals so 4, 5, 6 gewesen sein. Und es war exakt meine Lebenswelt, die wiedergegeben. Also so diese Zeit der 70er irgendwo. Aber danach, muss ich sagen, war ich ehrlich gesagt ein ziemliches Was-ist-was-Kind. Ich habe alle Was-ist-was der damaligen Zeit, glaube ich, gelesen und hätte mir niemals träumen lassen, dass ich später mal selber welche mache.
Also die Bekanntheit von Was-ist-was-Büchern ist ja auch extrem hoch, oder?
Ja, wir liegen bei Marktforschungen in der Regel bei 92-93% in der Zielgruppe, ja. Das Wahnsinn. Ist schon wirklich ein sehr, sehr hoher Wert.
Also ich kann mich natürlich auch noch erinnern an Bücher. Ich bin ja noch in der DDR groß geworden. Da gab es dann auch so natürlich Kinderbücher, die vielleicht ein bisschen anders gestaltet waren. Es gab auch eine Kinderzeitschrift, die Frösi. Ich habe mal mit wem habe ich denn hier im Podcast mal drüber gesprochen? Das war manchmal auch so ein bisschen durchsetzt von Propaganda in der DDR, muss man rückblickend sagen, wie dann so die Geschichten erzählt wurden. Und das System hat da so ein bisschen durchgestrahlt. Aber es gab durchaus auch schöne Kindergeschichten, die mit Natur und mit Freunden zu tun hatten. Das sind ja so auch die Themen, die man als Kind dann sich gerne ansieht. Ich finde ja das Schöne bei Kinderbüchern, das regt die Vorstellungskraft einfach an. Unsere jüngste Tochter, die ist ja 6, die Frieda, die schaut sich auch gerne Bücher an, lässt sich die auch gerne noch vorlesen und man sieht dann richtig, wie da im Kopf was abgeht, wie da richtig das weitergesponnen wird, ne? Oder auch Hörbücher, also alles, was so diese Vorstellungskraft anregt, finde ich ja toll nach wie vor, auch in dieser Zeit, in der wir über KI, über Digitalisierung reden, also dieser Wert von Büchern als Kopföffner, auch von Kinderbüchern, der ist, glaube ich, immens. Also ist das auch etwas, was dich so schon früh irgendwie begeistert hat?
Ja, unbedingt. Und es fasziniert mich auch ehrlicherweise bis heute. Also klar, wenn ich in meine Kindheit zurückschaue und wie haben wir Bücher gelesen, also was waren Bücher für uns, dann war der Fokus natürlich viel, viel stärker als heute bei den heutigen Kindern. Aber ich bewundere, dass Kinder auch wirklich relativ lang, selbst heute in einer Zeit, wo so viel Ablenkung da ist, ja keine Grenze kennen zwischen Realität und Fantasie. Ja. Das finde ich sensationell. Also ich finde das so toll, wie man mit Kindern im Gespräch nahtlos diese Grenze überschreitet, ohne es zu merken, wo quasi die Idee, die Fantasie, das Verrückte, das Schräge, die Neugier anfängt und die Realität neben sich lässt. Und genauso geht's ratzfatz in einem Bruchteil einer Sekunde zurück in die Realität. Und das ist was wir auch, also ich mir selber immer versuche so ein bisschen zu erhalten, weil ich es als einen großen Schatz empfinde, auch für ein Erwachsenenleben. Aber das macht den Umgang mit Kindern einfach so toll. Und das ist auch was uns wichtig ist, in den Büchern erst recht anzuregen. Gibt sicherlich die Kinder, die ein bisschen begabter darin sind, die mehr Förderung durch Eltern auch darin haben, dass das zugelassen wird. Aber eben auch die Kinder zu erreichen, die es vielleicht ein bisschen schwerer haben in den Büchern, genau das immer wieder anzuregen, ist eins unserer ganz großen Themen, über die wir immer wieder diskutieren.
Und man lernt eben auch sehr viel, da kommen wir dann nachher auch nochmal dazu.
Hoffentlich.
ja, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen einen Einblick in deine Story geben. Wie bist du denn so gestartet eigentlich?
Also ich bin wirklich ein Kind dieser Branche schon ganz, ganz, ganz lange, das heißt von der Ausbildung an. Ich wollte zwar ursprünglich als Kind, hatte ich nicht die Idee, dass ich irgendwann mal Verlegerin von Was ist was werde. Das wäre ja auch ziemlich langweilig, glaube ich, gewesen, wenn ich das schon als Kind vorgehabt hätte. Ich hatte alle möglichen Ideen, die Kinder so haben, was ich werden wollte. Und habe dann an einem gewissen Punkt eigentlich mich entschieden, Medizin zu studieren und habe mich auch darauf vorbereitet. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Damals musste man so ein Medizinertest machen. Ich hatte fast gesagt ulkig. Der war nicht ulkig, der war ziemlich schwierig. Man hat sich wahnsinnig darauf vorbereitet mit allen möglichen merkwürdigen Tests, die man ausfüllen musste. Und in der Nacht, bevor das dann bei mir anstand, bin ich wach geworden und habe gesagt, nee, das willst du nicht. Hm. Ich kann es bis heute eigentlich nicht sagen, warum, aber es war gut so. Weil in dem Moment der Weg halt für anderes und Neues offen war, auch wenn ich überhaupt keine Ahnung hatte, wo mich der Weg hinführen würde. Und dann bin ich so ein bisschen in mich gegangen und das war jetzt gar nicht so eine leichte Zeit, rückwirkend das leicht, aber wenn so plötzlich alles geht und nichts, dann ist das ja auch so eine Phase, wo man dann doch sich ziemlich durchschlagen muss. Aber ich war ziemlich schnell an dem Punkt, dass ich für mich entschieden habe, ich wollte nicht direkt studieren, wie die meisten, also ich war mitten im Abitur, wie die meisten die Abitur gemacht haben, sagen so, damals zumindest war es so, dass man direkt ins Studium ging, das war der normale Weg, sondern dass ich eine Lehre machen wollte Und ja, durch, wie das so ist, Umfeld, Bekanntenkreis, Freunde, bin ich drauf gekommen, dass eine Buchhandelslehre für mich gut sein könnte. Und ich bin dann nach Hamburg gegangen und habe in einer ganz klassischen, eigentümergeführten Buchhandlung, die noch sogar eine kleine Kunstabteilung mit Drucken integriert hatten, meine Lehre gemacht. So richtig noch, wenn ich es heute, also ich komme ja nicht sehr alt vor, aber ich höre mich dann selber immer wie eine alte Frau sprechen, wenn ich sage, damals hatten wir noch keinen Computer und die modernste Erfindung in dem Laden war das Faxgerät, das wir irgendwann angeschafft haben. Aber es war eben die Zeit 89, kurz vor der Wende, mittendrin kam dann die Wende, die eben für mich dann eine sehr schöne und auch eine sehr spannende war. Aber mir war dann in der Lehre schon relativ klar, dass mir das Buchhändler-Dasein so sehr mir das Spaß gemacht hat und auch wirklich viele Aspekte hatten, die ich richtig cool fand, aber nicht reichen würde auf Dauer. Und während der Ausbildung bin ich drauf gestupst, dass es ja auch im Bereich Buchwissenschaft Studiengänge gibt, Weiterbildungsmöglichkeiten gibt. Und ich habe mich dann entschieden, Buchwissenschaft zu studieren. Wollte das in Leipzig machen, weil just war die Wende geschehen und Leipzig ist eine tolle große Buchstadt mit einem tollen Studiengang damals, wie auch heute oder heute wieder, muss man sagen.
Vielleicht Katja, kurz da mal eingehakt, wie hast du denn die Wende eigentlich erlebt? Wir kommen ja nachher auch nochmal auf ein Was ist was Band Demokratie, den ihr rausgegeben habt. Du sprachst gerade drüber und dann kommst du auch auf Leipzig. Deswegen, wie hast du denn diese Zeit noch im Kopf, in Erinnerung?
Also ich erinnere tatsächlich den Tag, dass ich es im Radio gehört habe, in meiner kleinen Wohnung in Hamburg. Und rückwirkend, glaube ich, habe ich überhaupt nicht verstanden, was da los ist. Ich glaube, uns alle hat dann überfallen, als dann ein, zwei Tage später wirklich dann in Berlin alle auf der Mauer standen und die Toren und offen waren und man rüber konnte. Wir haben selber keine Verwandtschaft in Ostdeutschland gehabt, also keinen ganz tiefen Bezugspunkt jetzt über Verwandtschaft, nur sehr, sehr entfernt mal. Und dann fand ich es super spannend und sich damit zu beschäftigen, auch mit den Themen zu beschäftigen, mit der Literatur zu beschäftigen, was ich eh getan habe als Buchhändler, liest du natürlich viel Literatur über alles Mögliche, gerade wenn du jung bist, dann bist du auch am Orientieren. Und dann war für mich irgendwie klar, das ist eine super Chance für dieses Land, warum nicht in Anführungsstrichen rüber machen und in Leipzig studieren, wo einfach eine wahnsinnig tolle Buchkultur ist, wo eine tolle Uni ist. So war es jedenfalls meine Vorstellung. Stimmt auch rückwirkend, dass es eine tolle Uni ist. Nichtsdestotrotz habe ich nicht in Leipzig studiert. Denn ich bin dann rüber und habe dann aber festgestellt, dass es auch mit einer gewissen Naivität von mir verbunden war. Also so dies ist so, ah toll, da fährt man rüber und das ist dann alles super cool.
Der wilde Osten.
Leipzig war halt, also man konnte mit dem Zug gar nicht durchfahren, da wurde noch so umgehoben, dieser Waggon, weil die Schienen so ein bisschen anders waren. Das war schon so dieser erste, also ich war vorher schon in Ost-Berlin gewesen, also in Berlin gewesen, durch Ostdeutschland mal gefahren, so mit Musikgruppen oder irgendwie sowas mit dem Orchester. Aber es war plötzlich dann doch eine Welt, die so anders war als die Welt, aus der ich kam und die man sich auch irgendwie so vorgestellt hat, das Land. Und Leipzig war zu der Zeit, ich liebe diese Stadt auch heute noch, unfassbar grau, dunkel. Also so richtig, also das war echt ein kleiner Kulturschock, muss ich sagen. Wenn man so sagt, ach, ich packe meinen Rucksack, ich gehe darüber, ist alles cool wie bei uns. Ein bisschen anders vielleicht, aber super cool. Das war schon ein ziemlicher Kulturschock. Und dann habe ich bei einem Pfarrer irgendwo in einem Zimmer übernachtet. Das war super skurril, da überhaupt hinzukommen, das zu finden. Und also super speziell.
Man muss ja auch nochmal dazu sagen, für die Jüngeren, die hier zuhören, ohne Internet, ohne Handy, ohne Google Maps, ohne all das, ne?
Ohne Licht im Treppenhaus und das halbe Treppenhaus war gefühlt irgendwie überhaupt nicht zu Ende gebaut. Und also wirklich, ich kam da, also rückwirkend aus einer so heilen Welt, auch wenn wir sie vielleicht gar nicht als so heil dann als junge Erwachsene empfunden haben, dass das schon echt spannend war. Und das hat mich aber gar nicht davon abgehalten. Allerdings, als dann am nächsten Tag an der Uni war, um mich einzuschreiben, hat man schon auch den kulturellen Unterschied gemerkt, einfach so kurz nach der Wende. Dieses, wenn man sich fragt, wofür stehst du an? Bin ich hier richtig hier, um mich einzuschreiben? Kam so oft so, ja, weiß nicht. Ich habe mich einfach angestellt, weil hier ist die Schlange und ich guck mal. Also so dieses so in Kontakt kommen und so weiter. Es war alles völlig anders, als ich mir das so vorgestellt hatte. Aber ich hatte mich dann im Laufe des Tages an die richtige Schlange gestellt, um mich einzuschreiben für Buchwissenschaft im Hauptfach. Und dann war ich endlich dran und da sagt der Professor zu mir, ach, wissen Sie gar nicht, wir haben das erst letzte Woche umentschieden. Es gibt gar nicht mehr Buchwissenschaft im Hauptfach, gibt es nur im Nebenfach.
Na toll.
Ich würde Ihnen raten, studieren Sie Latein. Und dann habe ich mich just wieder ausschreiben lassen und habe mich am gleichen Tag wieder exmatrikulieren lassen, weil ich dachte, Latein führt mich nicht nach vorne. Das möchte ich absolut nicht. Und bin zurückgefahren und immer noch dankbar für die Erfahrung. Und wer weiß, wozu es gut oder nicht gut war. Auf jeden Fall habe ich dann in Mainz mich eingeschrieben und habe Buchwissenschaft studiert.
Kannst du dich dann noch erinnern, weil das Thema mit den Farben und dem Grau finde ich interessant. Bei uns war es ja so, in der Zeit der Wende, wir hatten Verwandtschaft in, ich glaube, in Lüneburg, oben in Schleswig-Holstein und ein bisschen auch in Hamburg. Und meine Mutter ist dann auch mal hingefahren und kam dann wieder mit ganz viel Süßigkeiten und Zeitschriften und Mickey Maus. Alles war knallebunt, das kannten wir so gar nicht. Also das Thema Farbe finde ich auch rückblickend total interessant. Dieser graue Osten, den man so ein bisschen im Rückblick hat, war ja natürlich auch nicht nur grau. Es war halt irgendwie einfach nur anders. Es waren andere Farben irgendwie.
Ja, bin ich ganz sicher, wobei die Stadt als solche auf mich halt grau gewirkt hat und für mich total faszinierend, weil für mich war dieses Thema Krieg so weit her, dass bestenfalls mal die Eltern irgendwie davon berichtet haben, aber dieses, dass ja auch noch Trümmer rumlagen. Also man sagt, ey, wie nah war denn das? Also es war wirklich eine andere Zeit und das habe ich als grau empfunden. Jetzt bin ich auch auf dem Land groß geworden, sage ich mal. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Also wäre ich sicherlich irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Land gewesen, dann wäre die Natur natürlich nicht grau gewesen. Aber es gibt noch eine andere interessante Analogie, da bringst du mich gerade drauf. Und zwar haben wir als Verlag, ja, na klar sind wir für die Was ist was bekannt, aber wir haben ja auch einige andere Marken und anderem haben wir immer noch die Rechte und vertreiben sie auch an den Digidax, die du ja nun kennen müsstest als Kind des Ostens.
Absolut.
Und niemand im Westen kennt, das ist ja sozusagen die Mickey Maus des Ostens gewesen. Und wir haben bis heute Diskussionen, natürlich können wir heute nicht mehr original drucken, die Papiere damals waren anders und ja auch keine besonders guten Papiere und die Farben, also das war ja auch alles so ein bisschen Mangelwirtschaft, dann solche Hefte zu machen in der Auflage, wie sie dann in der DDR ja erschienen sind. Und bis heute haben wir Diskussionen über die Farbigkeit, die vielen immer wieder, egal was wir tun, zu bunt ist. Also die sind sehr bräunlich, die sind sehr abgeschwächt in der Knalligkeit der Farben. Und bis heute ist das eine Optik, die diejenigen, die als Kinder diese Hefte hatten oder als Jugendliche, immer noch sehr schätzen. Und wenn wir hier unsere jungen Grafiker mal drüber gucken lassen, sagen wir, mein Gott, was macht ihr da für ein Zeug? Also wie sieht denn das aus? Sag, ja, genau so ist es richtig. Also ich glaube, es entsteht, glaube ich, durch so ein Umfeld und durch die Möglichkeiten dann auch so ein ganz eigenes Farbempfinden. Wir empfinden ja zum Beispiel auch asiatische Sachen viel zu knallig.
Ja.
Also wenn wir mit asiatischen Farben mal drucken oder experimentieren, das schüttelt uns ja auch immer, wie knallig die sind.
Interessant finde ich auch diese Situation, du kommst dann da in Leipzig an und bist frohen Mutes und dann geht das nicht.
Ja.
Da könnte man ja auch erstmal heulen und sagen, was ist denn hier los? Aber so wie du die Geschichte erzählst, hast du dich da gar nicht von abschrecken lassen, sondern bist einfach weitergegangen. Ist das so ein Element von dir, so dieses, ich bleib optimistisch gestimmt und gehe nach vorne, auch wenn der Weg mal nach links und rechts geht?
Ja, definitiv, aber ich würde es vermutlich nicht als Optimismus beschreiben, wobei dann müsstest du wiederum Optimismus definieren.
Ja.
Also das ist nicht aus einem Frohsinn heraus, sondern weil ich immer sehr schnell darin bin zu adaptieren, okay, wofür ist das was gut, was kommt daraus? Also ich bin immer neugierig auf Wege, die noch nicht beschritten sind.
Ja.
Und eher aus diesem Aspekt heraus kommt das und jetzt mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung als damals irgendwie mit, wie alt war ich da? Keine Ahnung, Mitte 20. Hat sich's auch als Lebensprinzip bewährt, muss ich sagen. Also sowohl im privaten Bereich als auch im beruflichen Bereich immer wieder zu gucken, hey, alles was kommt, kann ich an einem gewissen Punkt nicht ändern. Also an einem gewissen Punkt ist es außerhalb von meiner Macht und da nicht zu hadern oder irgendwie, also schon sich damit umzugehen, aber zu denken, hey, aber alles, wo eine Tür zugeht, geht eine auf und vielleicht ist die cool. Mal gucken, was dahinter ist, ist schon sehr etwas, was ich mitbringe. Mein berufliches Umfeld damit auch bisweilen in den Irrsinn treibe, wird mir mal ab und zu gesagt.
Jede neue Situation, die sich ergibt, hat eine Herausforderung, hat aber auch ein paar Chancen, ne?
Ja.
Also immer, wenn sich was Neues ergibt, lohnt es sich da mal kurz auf die Pausetaste zu drücken. Ich vergleiche das immer mit so einem Schachspiel. Immer wenn du ein, zwei Züge gemacht hast oder dein Gegenüber, ergibt sich eine ganz andere Situation. Und da muss man erstmal von links und rechts drauf schauen, um das überhaupt zu erfassen. Ne? Und das lohnt sich aber, weil man dann doch immer wieder neue Möglichkeiten erkennen kann. wenn man es
will. Ja, und so, das habe ich auch oft in Diskussionen mit Nachwuchskräften, die ja oft so eine Bucketlist haben oder so einen klaren Weg, wo ich immer so ein bisschen schmunzeln muss, ist ja auch legitim. Ich hatte ihn als Jugendliche so nicht, weil ich schon damals so nach dem Motto, mal gucken, was entsteht, ein bisschen auch unterwegs war. Aber ich rede immer gerne von, ich war dann ja auch lange in der Konzernwelt und in einer Bertelsmann-Welt, die wie so eine Autobahn nach vorne geht. Ja, also gerade so in den 90ern, in den frühen 2000ern, das ist wie so Überholspur so ein bisschen. Und da habe ich immer gedacht, okay, lass mal gucken, wenn du die Ausfahrt hier nimmst, was ist dahinter? Oder über den Parkplatz fährst oder so. Also für mich sind das eher mal so Ausfahrten, wo ich denke, spannend.
Ja, wie war das? Umwege erhöhen die Ortskenntnis, ja?
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man kein Navi hat.
Wie bist du dann nachher zum Teslauf-Verlag gekommen?
Ja, ich habe dann in Mainz, wie gesagt, Buchwissenschaft studiert und im Übrigen dann immer wieder coole Connections nach Leipzig gehabt, weil die Unis dann zusammengearbeitet haben in den Folgezeiten. Also Leipzig ist mir immer ein bisschen geblieben. Und nach dem Studium habe ich mich dann gefragt, was mache ich jetzt damit? Du bist ausgebildete Buchhändlerin, du bist Buchwissenschaftlerin und so weiter und so fort. Und na, ich wollte wieder in die Branche, das war klar. Und auch da, bevor ich so richtig ehrlicherweise so ein ganz klares Bild hatte, wo ich jetzt jemanden hätte beschreiben können, ich will genau dies und das, habe ich eine Stellenanzeige gesehen, die irgendwie alles abgedeckt hat, was ich dachte, was überhaupt nicht in einem Job zusammenpasst. Mein Buchhändlerwissen, mein Einkäufertum, eine Konzernstelle, weil ich wollte gerne mal in so eine größere Struktur reingucken. Und das war damals der Bertelsmann Buchclub, der zu der Zeit eigene Buchhandlungen eröffnet hat.
Ja, ich erinnere mich.
Und für das Projekt suchte Bertelsmann Buchhändlerinnen, weil es um einen buchhändlerischen Einkauf ging. Und da habe ich gedacht, cool, bringst du alles zusammen jetzt, was du zusammenbringen kannst. Und habe mich da beworben und konnte auch binnen kürzester Zeit anfangen. Also so dieses, ich suche jetzt mal und orientiere mich, war so hups, flups, fand ich mich im schönen Reda-Wiedenbrück wieder. Damals die Zentrale des Buchclubs in der Nähe von Gütersloh.
Wer kennt das nicht?
Als Einkäuferin, genau, wer kennt es nicht, als Einkäuferin im Buchclub angefangen. Und dann war das eine super rasante Zeit bei Bertelsmann. Also eine sehr spannende Zeit, wo mich alles, was ich so vorher gemacht hatte, ich dort gut einbringen konnte. Ganz anders als gedacht, aber ich konnte alles so über die Zeit lang dann verwenden und weiterentwickeln.
Und hast Teslauf immer so parallel schon von der Seite ein bisschen beobachtet? Du hast ja gesagt, was ist was, kanntest du auch schon früher eigentlich?
Nee, ehrlich gesagt nie. Ich war dann aber dann wieder ein paar Jahre später, war ich Einkäuferin dann jetzt gar nicht für die, also war nicht nur für die buchhändlerischen Wege, sondern auch für das Kinder- und Jugendbuch im Buchclub-Programm immer mal wieder. Und natürlich habe ich was ist was eingekauft, weil das ist ja logisch. Also um ein Sortiment, auch wenn es ein kleines Sortiment war, für Kinder und Jugendliche rund zu machen, gehörte was ist was dazu. Das heißt, ich hatte immer immer Kontakt. Du hast als Einkäufer sowieso ja Kontakt in alle Verlage. Und da kannte ich Kollegen und Kolleginnen. Ich habe eingekauft. Ich kannte das Sortiment, das Produkt natürlich, weil ich selber verkauft habe. Aber jetzt, das war gar nicht so der Punkt. Ich war, bevor ich zu Teslauf kam, auf Corporate-Ebene im Management, im höheren Management bei Bertelsmann tätig und habe sehr viel Restrukturierung gemacht. Also gar nichts mehr klassischerweise mit Buchprodukten, mit Inhalten, sondern mit Managementaufgaben betraut, was ich sehr, sehr gerne gemacht habe. Aber das ging dann irgendwann, kam es an einem Punkt, wo ich mich gefragt habe, willst du jetzt die nächste Restrukturierung machen oder willst du wieder was anderes machen? Und da ist so mein Herz fürs Produkt, fürs Buchmachen, für die Inhalte, für die Contents wieder sehr laut gewesen an der Stelle nach sehr viel Management. Und dann ereilte mich in der Tat die Nachfrage nach Teslauf und da habe ich dann nicht lange überlegt, sondern zugegriffen.
Und Teslauf müssen wir uns natürlich auch nochmal anschauen. Den Verlag gibt es ja schon echt lange, ne?
Über 60 Jahre. Also den Verlag selber schon länger sogar, aber durch die Kriegswirren von dem Vater von Ragnar Teslauf, der unser Gründervater ist, auch wesentlich länger als über den Krieg hinaus. Aber er ist dann kurz nach dem Krieg sozusagen neu gegründet worden als reiner Kinder- und Jugendbuchverlag.
New Work Chat Werbung.
Seit 2018 liefere ich euch hier hoffentlich inspirierende Stories und habe natürlich in über 350 Folgen extrem viel über gutes Storytelling gelernt und das möchte ich jetzt gerne weitergeben. Darüber schreibe ich Woche für Woche. Gibt es einen Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Der kommt dann jeden Sonntag in eure Inbox, könnt ihr dann genüsslich beim Kaffee und bei einem Croissant mal reinschauen. Ich teile nicht nur, was ich über Storytelling gelernt habe, sondern ich gebe euch natürlich auch ein paar Hacks und ein paar Tipps mit, wie ihr euer Storytelling aufs nächste Level bringen könnt. Vielleicht schreibt ihr auf LinkedIn, vielleicht geht ihr in Podcasts, vielleicht geht ihr auch mal auf eine Bühne, haltet einen Vortrag. Ich glaube, wir brauchen das an vielen Stellen, weil es geht auch um unsere Reputation. Es geht um die Frage, wofür stehen wir eigentlich? Außerdem teile ich in diesem Newsletter auch, wie es in meiner eigenen Story weitergeht, was es gerade so Neues gibt. Und ich schreibe natürlich auch über mein Sparringsprogramm, was es seit kurzem gibt. Da kann ich mit euch arbeiten und für euch arbeiten, um euer Storytelling ganz praktisch auf die Beine zu stellen und eure Personal Brand zu entwickeln. Wenn euch das interessiert, dann schaut mal rein, abonniert den Newsletter, kommt gerne auch in mein Sparringsprogramm, das Ganze für Führungskräfte und Unternehmer und Unternehmerinnen. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Viel Spaß!
Nun hat sich diese Branche auch entwickelt. Wir haben vorhin schon kurz Digitalisierung angesprochen. Also meine Kinder wachsen jetzt auch nochmal in ganz anderen Zeiten irgendwie auf. Trotzdem gibt es immer noch Kinderbücher. Wie habt ihr das so aus Verlagssicht erlebt, diese ganze Entwicklung? Natürlich war es in den 50er, 60er, 70er Jahren vergleichsweise ähnlich und 80ern. Und dann irgendwann gab es dann eben so Faktoren, dass die Welt sich weitergedreht hat. Aber gab es dann irgendwie Höhen und Tiefen, Ups and Downs oder ist das Kinderbuch immer schon ein Klassiker gewesen? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen ein paar Insights geben.
Also die Startsituation des Verlages, da war ich natürlich noch zu klein, um das nachzuvollziehen, aber wir wissen es aus Zeitzeugeninterviews und aus Interviews mit den Kindern von Ragnar Tesloff, war natürlich erstmal durch die Kriegswirren geprägt. Es gab kein Papier und so weiter und so fort. Und das Lustige, auch da schließen sich immer wieder so Kreise, hat Ragnar Tesloff überlegt, okay, wir müssen jetzt erstmal Geld machen, wie machen wir Geld? Ich mache diese Comics da aus den USA.
Ja.
Also Tesloff war in den Anfängen der größte deutsche Comic-Verlag, den es gab. Und da gab es, wie hießen sie alle, Tom und Jerry und all diese, und die Feuersteins und all diese Sachen. Und das lief super erfolgreich, aber Ragnar Tesloff hat dann für sich gesagt, das ist alles schön und gut, aber ob das jetzt so lange hält und ob das das ist, was ich gerne machen will, jetzt habe ich ein bisschen Geld verdient, Papier gibt's wieder, ich will jetzt was, will etwas machen, was Kinder dauerhaft mehr begeistert und hat, was ist was erfunden, wirklich damals in den frühen 60ern. Aus dem gleichen Aspekt heraus, wie wir heute, immer noch Kinder neugierig zu machen auf die ganze Welt um sie herum und ans Wissen heranzuführen auf eine spielerische, leichte und einfache Art und Weise. Ragnar Tesloff hat immer gesagt, wie für Erwachsene nur viel einfacher und deswegen besser. Das ist immer noch so unser Motto, einfacher und deshalb besser, trägt uns bis heute.
Was ist was? Natürlich so eure Hauptbrand. Wie viele Bücher gibt es denn da mittlerweile?
Also wir machen natürlich mehr als Was ist was. Wir haben ja auch eine Menge andere Bücher unter anderen Marken. Also wir haben noch die Beschäftigung des Lernen. Was ist was selber würde ich im Moment schätzen, ehrlicherweise, weil ich weiß gar nicht, mathematisch weiß ich es gar nicht.
Kommt ja dauernd ein neues Buch raus.
Aber es müssen um die 300 bis 400 Titel in Summe sein.
Wie ist es euch als Verlag gelungen, mit Was ist was eigentlich so die Benchmark der Kinder Lernbücher hinzustellen, denn es ist ja immer noch das Top-Buch, ne? Wenn es darum geht, Kindern auch was beizubringen, aber auch unterhaltsam zu sein, dann wird immer auf was zurückgegriffen bis heute.
Ja, also ich kann natürlich nur auf die Zeit zurückblicken, die ich da war und auch da wieder auf die Kollegen, die länger schon dabei sind und über einen längeren Zeitraum zurückblicken können und über auch mit den Verlegern natürlich im Austausch vor mir standen. Ich glaube, dass das wichtigste Geheimnis Konsequenz war. Das heißt, das Konzept, das Ragnar Tesloff seinerzeit aufgesetzt hat, und das war das erste Kindersachbuch Deutschlands. Also es gab damals kein Kindersachbuch. Also Wissensbücher für Kinder waren Schulbücher oder es gab sie halt nicht. Und insofern hat er wirklich etwas geschaffen für den Markt, das es so vorher noch nicht gab. Und das, was er sich konzeptionell überlegt hat, können wir nahtlos in die heutige Zeit übertragen, sage ich mal. Natürlich kann man nicht alles nahtlos genauso machen, weil sich die Welt verändert hat, aber die Ideen dahinter können wir nahtlos bis heute übertragen. Und ich glaube, die Konsequenz, dabei zu bleiben und das nicht auszufransen, zu gucken, wo die Tellerränder sind, uns immer wieder anzupassen an die jeweilige Generation, an Kinder und an Zeit, aber nicht auszufransen und an dem Grundkonzept Wissen einfach und mit Freude und Spaß erklärt zu bleiben, ist, glaube ich, das Geheimnis, wirklich da konsequent zu sein und das durchzuhalten. Und sich nicht zu verbiegen.
Ihr habt eigentlich das geschafft, was Schulbücher nicht geschafft hatten.
Ja, wir vergleichen uns ja ungern zu Schulbüchern, aber ich lästere auch nicht über Schulbücher, nein, obwohl ich, wenn ich sie aufschlage, natürlich manchmal seufze. Zum Schutz der Kollegen, die Schulbücher machen, muss man sagen, da ist wenig Selbstbestimmtes drin, weil die Kultusminister schreiben so viel vor, dass auch Schulbücher eigentlich, ich könnte es auch nicht anders machen mit den ganzen Vorgaben, die es da gibt. Und zum Glück sind wir kein Schulbuchverlag, wir dürfen munter frei aufschlagen und das Beste aus allen Welten zusammenbringen, wie es uns quasi gefällt.
Ja, aber ein Schulbuch muss man in die Hand nehmen und man muss sich das durchlesen, die Texte auf Seite so und so als Hausaufgabe, und ein Was-ist-was-Buch nimmt man sich freiwillig. Es macht Spaß zu lernen, ne? Und das sollte das natürlich in der Schule auch sein, ohne dass wir jetzt hier Fingerpointing betreiben wollen, aber also die Idee ist ja, und das ist mir auch als Vater wichtig, dass wir den Kindern auch eine Freude am Lernen beibringen, ne? Dass wir das vermitteln und dann auch noch die Fantasie vielleicht sogar anregen. Und mittlerweile gibt es natürlich auch noch andere Verlage und andere, die das irgendwie versuchen. Aber ihr seid mit Was ist was immer am Puls der Zeit, habt ja vor kurzem auch nochmal ein Buch zum Thema Demokratie rausgegeben. Wie kam es dazu?
Ja, den Demokratieband gab es historisch schon einmal. Der war aber lange nicht mehr lieferbar. Aber insgesamt haben wir im letzten Jahr etwas gemacht, was uns wichtig war, nämlich zum dritten oder dreieinhalbsten Mal, seitdem es Was ist was gibt, intensiv die Marke anzuschauen, zu gucken, wo wird sie den Kindern und der Zeit heute noch gerecht und wo nicht. Also wie bringen wir sie in die Zukunft? Es ist wahnsinnig schwer, so eine große Marke, ich sage mal, das ist Segen und Fluch zugleich, in die Zukunft zu bringen, ohne sie zu verbiegen, zu verändern und auch erkennbar zu halten, gerade für Eltern. Also Eltern erleben ja oft eine Lücke von bestimmt 20 Jahren. Sie haben selber als Kind Was ist was gelesen, lieben die. Dann sind sie irgendwann selber Eltern, dazwischen vergehen 20 Jahre und haben die Erinnerung an ihr Was ist was. Aber in der Regel ist 20 Jahre später das Was ist was dann ein anderes Was ist was, und wir erleben reihenweise Väter und Mütter auf unseren Messeständen, die sagen, die waren aber doch früher so, ach, die sind ja gar nicht mehr so. Also es ist immer sehr schön zu sehen, aber wir mussten es jetzt wieder anpassen. Jetzt hat sich wirklich so viel bewegt und so viel Einfluss auf Kinder wirkt ein, der anders ist als eben vor 10, 15 Jahren, dass wir die Marke nach 12, 13 Jahren einmal komplett, ich sage immer ungern gelauncht, weil wir sie wirklich neu gedacht haben und trotzdem beim Markenkern geblieben sind. Das heißt, wir haben den Markenkern vorsichtig erweitert um die Dinge, von denen wir glauben, dass sie für Kinder heute wichtig sind und notwendig sind, um eben diesen gleichen Effekt und die gleichen Möglichkeiten, die wir Kindern schaffen wollen, zu vermitteln an der Stelle. Und in dem Zug haben wir natürlich überlegt, was sind uns die wichtigsten Titel, mit denen wir starten wollen. Wir können natürlich nicht, die Reihe hatte 60, 70, 80 Titel. Wir können natürlich nicht 80 Titel auf einmal neu machen. Und da haben wir eben uns auch gefragt, mit welchen 15 wollen wir starten. Und da war die Demokratie extrem wichtig für uns und hatten die auch, wir haben einen relativ langen Planungsvorlauf, hatten die auch geplant, die Demokratie, weil wir gesagt haben, das ist ein Haltungsthema für Kinder von heute, das wir erklären müssen und wollen.
Ja.
Ist vielleicht nicht immer das Thema, dass sich jetzt deine Tochter als erstes auf den Wunschzettel zu Weihnachten schreibt. Da sind bestimmt eher Pferde, Dinos oder irgendetwas anderes oder Astronautinnen oben. Aber es war uns einfach wichtig. Und dann waren wir mitten in der Arbeit, die Autorin, die wir ausgewählt hatten, schrieb an dem Manuskript, und dann kam die Korrektivrecherche. Vor gut anderthalb Jahren war das ja, Januar letzten Jahres, mit dieser Konferenz und fürchterlichen Begriffen.
Ja.
Und zum Glück ist es ja laut geworden. Das heißt, wir als Land, wir als Gesellschaft haben uns ja aufgestellt, sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, das können wir nicht dulden. Wir müssen das verorten. Und das hat uns sehr bewegt im Hinblick auf unsere eigenen Familien, auf unsere eigenen Kinder und natürlich auf unser Programm, weil wir immer uns fragen, was bedeutet das, was in unserem Umfeld passiert für Kinder, und können wir das erklären? Und dann haben wir ziemlich darüber diskutiert, was wir damit machen können, und haben nicht so richtig den Punkt gefunden. Aber wir sind zu dem Punkt gekommen, dass wir sagen, wir müssen das für Kinder erklären. Also wer, wenn nicht wir, können es Kinder erklären, was es ist. Und dann haben wir echt an einem Wochenende in einem Chat mehr oder weniger von einigen sehr wenigen Kollegen gesagt, weißt du was, lass uns das Manuskript nehmen, das ist so dreiviertel fertig und vorab eine Broschüre kostenlos machen, um jetzt handeln zu können, weil das Buch sollte im August, September erscheinen. Also es war noch ein halbes Jahr nach vorne, es war uns viel zu lang und viel zu weit. Und so ist unsere Demokratie-Initiative entstanden, die uns bis heute weiter noch bewegt. Also haben wir damals im Januar dann wirklich mit dem ganzen Verlag, alle haben freiwillig gearbeitet, haben Überstunden gemacht, die Autorin, die Grafikerinnen, alle haben daran gearbeitet, weil es uns so wichtig war, Kindern etwas zur Verfügung zu stellen. Und das hat uns aber auch nochmal gezeigt, wie viel Drive so ein Thema bekommen kann, wenn man es sozusagen so anfassen kann, wie wir es dann damals aus diesem Impuls heraus gemacht haben und aus der Aktualität heraus gemacht haben. Und binnen 14 Tagen hatten wir dann ein PDF zumindest zum Download und dann auch kurz danach eine gedruckte Broschüre, die wir kostenlos verteilt haben. Irgendwann musste man dann den Druck stoppen, weil es uns überfordert hat, weil uns echt ein Candy Storm sondersgleichen überrannt hat. Ich glaube, wir haben über 1 Million Downloads inzwischen auf der Webseite und sind auch bei über 150.000 Broschüren. Und es geht auch munter weiter. Also
es wurde ja auch auf LinkedIn fleißig geteilt, ne?
Ja, wurde sehr geteilt. Also ich behaupte, bis heute haben wir noch ein paar Anfragen, die immer noch in irgendwo hängen, weil wir nicht dagegen angekommen sind. Das hat uns vollkommen überrannt. Das hat uns vollkommen elektrisiert, aber auch vollkommen erschöpft. Also in diesem Glückszustand dazwischen irgendwo, dass wir nicht wussten, wo oben und unten ist und rechts und links, hat uns das so wahnsinnig gezeigt, was wir mit dieser Marke machen können, wenn wir diese Haltungsthemen, wenn wir Kinder im Heute noch mal stärker abholen können, als, ich sag jetzt mal nur, und wir lieben sie wirklich, die Dinos, als nur über die Dinos.
Ja.
Also was da machbar ist und mit welchem Elan uns das alle im Verlag weggerissen hat und sich alle engagiert haben und jeder wirklich alles gemacht hat, um für Kinder etwas Gutes zu erklären. Auch natürlich die Autorin und alle, mit denen wir so drumherum arbeiten. Und wir haben auch dann das wiederum ins Buch einfließen lassen und haben im Buch nochmal dann adaptiert und angepasst, weil wir einfach diesen Erfahrungshorizont hatten. Und dann ist das Buch im August, September erschienen. Es war immer noch extrem notwendig, ist es auch heute noch, wie wir sehen. Die Demokratie ist ganz schön in Gefahr, wie wir immer sagen. Und es ist wichtig, Kindern zu erklären, was die Demokratie ist. Und nach 1,5 Jahren wissen wir, wie einfach es ist, Kindern das zu erklären, in Anführungsstrichen einfach, weil natürlich die Demokratie auch ihre Komplexitäten hat. Aber uns ist nochmal so klar geworden, selbst kleinste Kinder erleben demokratische Prozesse. Und selbst deine kleine Tochter, wenn sie in die Schule kommt, wählt schon vielleicht einen Klassensprecher oder hat einen Klassenrat oder im Sportverein oder.
Die mittlere, die Mathilda, die war auch mal Vorsitzende im Schülerparlament.
Ja.
Und hat da auch schon mal diese Welt ein bisschen kennengelernt. Das hat ja auch mit Verantwortung zu tun. Sie war irgendwann genervt, hat sie gesagt, weil dauernd kamen dann auch die, wenn es einen Streit gab, kamen immer alle zu ihr und sie sollte diesen Streit schlichten. Sie war am Ende eine Mediatorin.
Ja, aber das ist ja genau das Coole, was entsteht, weil das eine ist ja das drüber lesen und verstehen. Das andere ist in die Selbstwirksamkeit kommen. Merken, dass wenn ich danach handle oder wenn mir das begegnet und ich tue etwas, ich bin beteiligt, ich wähle oder ich werde gewählt, diese Selbstwirksamkeit, die Kinder heute nur noch schwer erleben und dann sogar auch ihre Kinderrechte erfahren, ist ja ein ganz, ganz hohes Gut.
Ja. Ja, ich finde das auch super und wichtig. Und als ich das bei LinkedIn gelesen hatte, war ich auch sofort begeistert von der Idee. Das ist eben ja nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen nochmal wichtig, das auch vielleicht nochmal leicht bekömmlich erklärt zu bekommen. Denn wie wir wissen, die auch die Rechtsextremen erzählen ja ihre Story auch so, als seien sie Teil der Demokratie. Das heißt, man muss da schon mal sehr klar machen, was ist es eigentlich und wo ist denn hier eigentlich die Demokratie überhaupt gefährdet. Hat euch das auch als Verlag umsatztechnisch geholfen, auch in anderen Themen? Das war ja eine super PR auch, die gekommen ist, nicht weil ihr es beabsichtigt hattet, aber die dann gekommen ist.
Umsatztechnisch müssen wir überlegen, aber noch einen Punkt zurück, weil ich ihn immer gerne erwähne, was machen wir natürlich für Kinder.
Ja.
Aber wir lieben die Dunkelziffer der Erwachsenenlesenden, die es auch gerne lesen. Und ich kann nur jeden Erwachsenen ermuntern, es auch zu lesen, denn wir lernen auch mit jedem Buch dazu. Also wir schauen immer, dass es Familienbücher sind und auch die Großen noch was lernen, weil auch wir haben Bock, was zu lernen und bauen immer was ein, was auch uns gefällt. Aber deine Frage war, hat es uns im Umsatz nach vorne gebracht? Der Band hat sich super gut verkauft, besser auch, als wir ihn vielleicht vor 2 Jahren davor eingeschätzt haben. In einem Niveau, dass es den Verlag in irgendeiner Weise auf ein ungeahntes Umsatzlevel bringt, nein. Was uns viel wichtiger war, ist der Markenwert sozusagen. Also das heißt, die Aufmerksamkeit für die Marke und die Wahrnehmung, in welcher Weise die Marke jung und am Puls der Zeit geblieben ist oder bleibt oder mitgeht, wie auch immer du es formulieren musst, der ist für uns extrem hoch. Und wir haben daraufhin so tolle und spannende Kooperationen auch schließen können, an die wir sicherlich vorher irgendwann auch gekommen wären, aber wo wir einfach gemeinsam noch viel mehr bewegen können. Und ich meine, es ist immer auch das, so wie wir im Verlag, es ist unsere Philosophie auch im Verlag, dass wir gemeinsam mehr schaffen als Summe aller, als jeder Einzelne schaffen würde. Also perfekt irgendwie zusammenarbeiten. Und wir haben so tolle Kooperationen mit NGOs oder anderen, wie der Hacker School oder der Digital School Story, die darüber entstanden sind, die wiederum so viel mehr für Kinder tun, die aber für alle Marken, die beteiligt sind, etwas tun und die dieses Thema einfach mit einer tollen Reichweite vorantreiben.
Ja.
Und das zahlt dann irgendwo auf alles ein. Also kann ich das vorne komplett nur am Umsatz messen? Nein, kann ich nicht. Aber der Markenwert, die Reichweite und unser Haltungsthema und nicht mehr dieses, wir sind die weißen Bände von früher, wie viele immer sagen, ihr seid ja gar nicht mehr weiß. Dieses Bild in den Köpfen zu verändern und uns als Marke zu platzieren, die Gutes für Kinder im Heute und für die Zukunft tut, ist vermutlich auch der viel höhere Wert. Auch wenn du ihn nicht abends auf dem Konto immer zählen kannst.
Mhm. Wie schafft ihr es denn auch, erfolgreich zusammenzuarbeiten im Verlag? Vielleicht kannst du uns mal erklären, wie sich die Kultur bei euch gestaltet. Was tut ihr dafür? Es ist ja in jedem Unternehmen gibt es ja eine Kultur und ich finde das immer sehr interessant, da mal reinzuschauen, weil das doch immer sehr, sehr speziell und sehr eigen ist. Wie ist es bei euch?
Ja, wir sagen immer, es gibt eine eigene Verlagskultur und es gibt auch eine eigene Testlaufkultur. Und ich weiß gar nicht immer, ob ich sozusagen als Geschäftsführerin sozusagen die beste Beschreibende bin. Eigentlich müssten das Mitarbeitende sagen. Aber die kann man ja, die kannst du ja auch nochmal an anderer Stelle befragen unter Umständen. Was uns so grundsätzlich wichtig ist. Wichtig ist uns, also wir sind natürlich mittelständisch. Wir sind hier an Köpfen eine ganze Menge, weil wir sehr viel Teilzeitkräfte haben, sehr viel Mütter haben. Das ist in Kinderbuchverlagen so, dass tendenziell die Frauenquote deutlich höher ist als an jeder anderen Stelle.
Mhm.
Und das ist ja auch schön so. Wir versuchen, jeden Experten so wirken zu lassen, wie er wirken kann. Und Expertentum im Verlagswesen, gerade wenn es um kreative Dinge geht, ist natürlich ein sehr offenes Feld. Das heißt, wir brauchen miteinander sehr viel Verständnis für Kreativität und Innovation und wie die auch entsteht. Das versuchen wir natürlich zwar, dass jeder so seinen Bereich hat, den er macht, aber wir arbeiten sehr stark auch in agilen Teams. Also wir sind sehr schnell dabei, wie bei der Demokratie, zu sagen, hey, wir haben eine Idee, wir wollen das rausbringen, wer macht mit?
Ja.
Und es kann bunt gewürfelt über alle Abteilungen sein und das ist ein Wert, den wir sehr etabliert haben in den letzten Jahren. Das heißt, die sagen, ich habe Bock, ich will und ich möchte auch mal anders, ist immer dabei. Wir versuchen sehr stark, langjährige Kräfte auch sozusagen, also da nicht drauf, nur auf die langjährigen Kräfte zu setzen. Und wir haben KollegInnen, die wirklich sehr lange im Verlag sind, aber eben auch sehr viel junge Kräfte dazu zu nehmen und ihnen auch schon durchaus viel Verantwortung zu geben, sodass wir eine ganz große Spreizung haben, ich sag mal, aus den klassischen Boomern und der klassischen Gen Z, die uns manchmal dann auch herausfordert, aber wirklich dann auch cool ist, wenn man es diskutieren kann. Grundvoraussetzung für jeden Mitarbeitenden ist erstmal Neugier. Also das ist Einstellungskriterium. Da schmunzeln wir immer, ob wir da irgendeinen Test am Anfang machen können, wie neugierig ist wer und worauf ist er neugierig, weil das ist das, was wir auch für die Kinder brauchen. Ja, und ansonsten versuchen wir, sehr klare Entscheidungen zu treffen. Also so viel, wie wir machen und so kreativ wir sind, brauchen wir klare Prozesse. Also da sind wir sehr, sehr straight in unseren Prozessen, in unseren Doings, in unseren Zielen, in unseren Prioritäten und sehr klar, aber auch sehr offen, so dass das so ein bisschen unsere Idee ist, wie wir eben gute Produkte machen für Kinder. Wir lassen Kinder immer rein, weil das ist natürlich unsere Zielgruppe, für die wir arbeiten und damit wir natürlich auch immer vor Augen haben, also das, was uns antreibt, alle miteinander, auch wenn wir Abteilungen, die vermeintlich nicht zusammenpassen, wie ein Lektorat und eine kaufmännische Abteilung oder ein Lektorat und eine IT oder ähnliches, aber uns eint ja immer die Vision, wir begeistern jedes Kind für Wissen, deswegen sind Kinder immer willkommen bei uns und stören seltenst, eigentlich nie. Uns stören ganz andere Dinge dann eher, sodass wir da versuchen, eine sehr offene, eine sehr kreative, aber eben doch eine sehr strukturierte Welt zu schaffen. Weil wenn das noch umstrukturiert wäre, würde es uns umhauen. Und wir sind am Ende ein Wirtschaftsunternehmen. Das klingt jetzt alles sehr nett und sehr schön und wir bemühen uns auch, aber wir sind hart ein Wirtschaftsunternehmen, das auch bestehen muss in einem Markt, der nicht leicht ist momentan, weil einfach natürlich unsere Gesellschaft im Moment auch ein wirtschaftliches Thema hat. Und auch das muss uns gelingen und auch da brauchen wir dann unsere Nehmerqualitäten, die uns aber leicht fallen, wenn wir immer mit unserer Vision unterwegs sind, Kinder zu bereichern und zu begeistern.
Wie interpretierst du Führung im Rahmen dieser Kultur? Was tust du als CEO dafür, dass ihr an dieser Vision arbeitet und auf immer weiter Schritt für Schritt in die richtige Richtung kommt?
Also ich grundsätzlich bezeichne ich mich selber immer so ein bisschen als Coach, aber ich bin ein genialer Spielertrainer. Ich wechsle mich auch manchmal selber ein, eine große Schwäche von mir. Allerdings im Mittelstand auch manchmal notwendig. Also auch da sollte man lieber Mitarbeitende von mir befragen. Nein, also ich fühle mich als Dienstleister für den Verlag, als Geschäftsführerin. Und meine Aufgabe ist, allen das Spielfeld so zu richten, dass sie ihre Tore machen können. Also alles dafür zu tun, dass alle perfekt und gut arbeiten können. Und in einem Verlag, ich glaube an anderer Stelle auch, aber dazu bin ich zu stark in der Medienwelt groß geworden, hat das damit zu tun, die optimalen Teams zusammenzustellen, die gut miteinander funktionieren können, die sich ergänzen in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit und eben entsprechend das so vorsichtig zu lenken, zu leiten oder zur Verfügung zu stellen, dass die Teams ihre Tore machen können und performen können einfach an der Stelle. Die Schwierigkeit, die ich heute sehe, so über viele Jahre ja auch in unterschiedlichen Führungspositionen, ist gerade einem Verlag, der viel Kreativität und Innovation braucht und sehr viel Glauben, also, und das meine ich in dem Fall mal nicht in Anführungszeichen, an ein Produkt, das es noch gar nicht gibt, weil wir erfinden ja jeden Tag irgendwo etwas, an das wir glauben müssen, weil sonst könnten wir es nicht gut machen. Den Raum zu geben dafür und gleichzeitig aber dem Bedürfnis entgegenzukommen, was ich heute stark erlebe unter Mitarbeitenden, was ich früher nicht so erlebt habe, Orientierung zu geben. Also irgendwo ist ein Ruf nach Orientierung und Klarheit und Enge und Raum und andererseits muss ich die Räume öffnen und das finde ich momentan wahnsinnig anspruchsvoll in diesem Spannungsfeld, eine gute Mitte zu finden.
Dann lass auch nochmal über Kreativität und Innovation sprechen. Wie erarbeitet ihr denn neue Ideen? Habt ihr da Formate? Macht ihr das lieber vor Ort? Das ist ja, was ich oft höre, dass das besser gelingt, wenn man sich trifft. Wie ist das bei euch? Wie entstehen neue Geschichten und neue Produkte?
Also man muss dazu sagen, dass das unaufgeregter ist, als es jemand, der nie in einem Verlag gearbeitet hat, immer so klingt. Also weil wir kriegen, diese Frage ist eine der Fragen, die uns am meisten gestellt wird. Wie kommt ihr denn auf die neue Idee zu diesem Buch? Und es ist nicht so, dass wir für jedes Buch jetzt ein Irrsinns Prozess haben, dass wir uns auf den Berg einschließen oder sonst was, obwohl wir das auch gerne tun. Und ich habe auch gar nichts dagegen. Man muss dazu sagen, dass das Entwickeln von Programmen mindestens mal 50% wahnsinnig viel Erfahrung ist. Also das ist Erfahrung der Märkte, das ist Erfahrung mit Kindern. Unsere Expertinnen, die wirklich sich in Kinderwelten hineindenken können, die müssen nichts erfinden, weil sie erleben Kinder jeden Tag. Kinder im Übrigen selber sind unsere größte Inspirationsquelle. Das heißt, die eine Seite ist die, wir haben die Erfahrung der Märkte, wir haben die Erfahrung der vergangenen Produkte, wir haben den Austausch mit dem Buchhandel, mit Kunden, mit Kundinnen, mit den Kindern selber und so weiter und so fort. Und daraus gibt's natürlich, ich sage immer, das ist so ein erfahrener Bauch.
Ja.
So, und der andere Part ist natürlich, Räume zu schaffen für Kreativität. Und da versuchen wir immer wieder, zusammen auch mit Autoren, AutorInnen, in die Welten einzutauchen, die so über unseren Tellerrand hinausgehen. Also wo ist das eine mehr, als dass wir klassischerweise zwischen zwei Buchdeckeln, wir machen nicht nur Bücher, wir machen ja auch viele andere Produkte, aber so unser klassisches Denken quasi aufhört. Wo ist der Tellerrand in die Wissenschaft, in die Institute, in die Berufsfelder, zu den Kindern selber, in Sportvereinen, wo auch immer, da sozusagen uns immer wieder in die Kreativität zurückzuholen, neue Ideen zu bekommen, neue Ansätze zu bekommen. Also eher ist das was ganz Pragmatisches, was jeden Tag bei uns läuft. Und so entsteht immer eine Liste an Dingen, die, wo wir sagen, das ist ein Thema. Und wir alle sind natürlich total unterwegs, überall. Und jeder kommt jeden Tag rein und sagt, boah, das müssen wir Kindern erklären. Oder gibt's dazu eigentlich was? Oder haben wir darüber schon mal nachgedacht? Also diese Gespräche entstehen und dann geht's halt Stück für Stück weiter. Und dann ist der größte und der umfangreichste Prozess natürlich, wenn wir ein Thema identifiziert haben, von dem wir sagen, das müssen wir Kindern erklären, zu überlegen, wie machen wir das, dass es leicht wirkt, dass es spaßig wird, wie machen wir das didaktisch, dass alle Kinder, auch die, die nicht gut lesen können, es sich erlesen können oder erschließen können,
ja.
Barrierefreiheit, all diese Dinge, also das ist so zwischen Innovation, Didaktik und Technik dann an einem gewissen Punkt auch. Und da haben wir natürlich den Austausch mit Expertinnen, mit AutorInnen, mit Producerinnen, je nachdem, wo wir sind. Und dann kann man ein Thema wie Demokratie, und das ist so ein Beispiel, wo das wirklich kompliziert ist, dann gibt es einfach viele Dinge, die so komplex sind, dass man es runterbrechen muss, ohne die Komplexität in der Tiefe zu verlieren für Kinder, weil ich kann Demokratie nicht einfach in einem Halbsatz sagen. Kann ich schon, aber dann verliere ich die Komplexität, die Tiefe im grundsätzlichen Verständnis dahinter. Aber dann gelingt eben sowas, dass man auch auf Ideen kommt, wie in unserem, wir haben ja ein Was-ist-was-Podcasts, die jetzt mit diesem Podcast nicht zu vergleichen sind, weil es, wenn du so willst, geskriptete, etwas schnellere, kürzere Hörspiele sind. Dann kommst du aber auf so eine Idee, wenn du überlegst, wie mache ich Demokratie fühlbar für Kinder, einen Käsekuchen zu erfinden, der sozusagen das Wahlrecht erklärt. Das heißt, in unserem Demokratie-Podcast sind die Teilnehmenden vor die Wahl gestellt. Pass auf, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, wir machen uns das einfach. Ich habe einen richtig leckeren Käsekuchen da und der riecht auch echt lecker. Wenn ihr ich gebe euch ein Stück Käsekuchen und dafür gebt ihr mir für eine Viertelstunde eure Stimme. Und was dann passiert? Und dann kommt man auf solche Ideen und das ist spielerisch und manchmal verrückt und manchmal ziehen wir uns zurück und setzen uns irgendwie im Burggraben und trinken einen Kaffee und dann entsteht's einfach. Aber eigentlich sind wir alle auch ehrlicherweise solche Typen. Ich glaube, wir könnten alle nicht so klassisch irgendwo rein an einem Schreibtisch sitzen und sagen, so, heute steht dies an und morgen steht das an.
Worüber würdest du denn gerne mal ein Buch noch machen, was es noch nicht gibt?
Also mein Lieblingskinderbuch ist just gestern das erste Exemplar aus der Druckerei gekommen, das wir neu gemacht haben. Das sind nämlich die Mumien und die Moorleichen. Das habe ich als Kind geliebt und das war jahrelang nicht lieferbar. Und endlich gibt es die Mumien wieder und der ganze Verlag veräppelt mich damit. Ich kriege lauter Mumien-Emoticons und sowas gerade geschickt. aber das ist natürlich eine Spielerei. Wobei ich das Thema, natürlich hat es mich als Kind in diesem Gruselfaktor auch fasziniert und der Faktor muss auch in die Bücher. Aber was lernen wir aus Vergangenem und die Ethik von Sterben und Leben ist schon eine sehr spannende, weil wir immer versuchen, auch so einen tiefen Hintergrund zu ziehen. Und wie geht eine andere Kultur mit dem Thema Tod um, ist schon sehr spannend und das steckt ja hinter diesen Mumien. Durchaus auch, und das kommt auch in dem Buch toll vor. Was mich umtreibt, ich habe keine Liste, weil ich bin jemand, der sehr stark fühlt in der Überlegung, was zielt aufs Morgen. Und ich überlege sehr, was fehlt Kindern an Zukunftsskills, weil wenn ich so überlege, also es gibt ja tolle Studien, wo ich immer noch fasziniert bin, wo Kinder an eine tolle Zukunft glauben. Und ich finde, wir können nichts Wichtigeres als Gesellschaft tun, gerade in Zeiten wie heute, die jetzt irgendwie nicht eine Aufbruchsstimmung hat und wo so viele Probleme am Horizont stehen, Kinder daran zu bestärken, in ihre Zukunft zu finden, an ihre Zukunft zu glauben, neugierig auf die Zukunft zu bleiben. Was wir als Erwachsene, ehrlicherweise, mir begegnen viele in meinem Alter, die sagen, also wenn ich heute Kind wäre, ich würde aufgeben. Ich sage, nein, würdet ihr nicht, weil das ist zum Glück so, dass wenn wir es richtig machen, wir auch unseren Kindern mitgeben können, dass auch sie eine Zukunft haben, die gut sein kann, anders, aber gut.
Ja.
Deswegen reizen mich all diese Themen, die ganz, ganz schwer zu greifen sind, wie Mut und Stärke, wie kann ich ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln, obwohl die Zeiten schwierig sind, Zuversicht, also dieses Kinder stark machen auf allen Ebenen ist eigentlich das, wo es mich immer so zwickt und zwackt und knubbelt und knobelt, das zu übersetzen, weil das natürlich kein Thema ist, wo ein Kind jetzt automatisch sagt, ah, Zuversicht, brauche ich dringend ein Buch zu, sondern wie verpackt man es immer so in ein spannendes Thema, dass sie es verstehen, also diese ganzen wichtigen Zukunftsskills. So langsam kommt auch, das haben wir noch nicht ganz gegriffen, diese Themen, wie bleiben Kinder Kreativität in Zeiten von KI und AI? Wie lernen sie auch das Miteinander? Also da kommen eine Menge Themen, die ich super spannend finde, die aber noch nicht greifbar genug sind, wo man noch eine Menge dran rumknobeln muss. Aber es bleibt halt immer unser Motto, Kinder stark machen für die Zukunft. Also Kinder, die Bock auf morgen haben, die Fragen stellen. Und da gibt's immer was und da ist es nichts vorgefertigt. Da könnte ich nicht sagen, was ich in 10 Jahren dann draus mache. Aber momentan sind es genau diese Dinge, die uns umtreiben, bis hin zu dem ganz normalen Basiswissen, das langweilig klingt, aber extrem wichtig ist. Mhm. Wir machen sehr viel in der Leseförderung. Es ist schrecklich, Kinder zu sehen, die nicht gut genug lesen können, um einen Bildungsweg zu bestreiten. Und davon gibt es leider sehr viele. Die Iglu-Studie, die letzte, wird ja gerne zitiert. Es kommt demnächst eine neue und alle gucken schon mit Schrecken drauf zurecht. Und genauso gibt es viele andere Basisthemen, wo Kinder viel von uns noch brauchen, wo wir darauf achten müssen, dass sie es bekommen. Auch das gehört natürlich dazu.
Vielleicht abschließend, was glaubst du, was können wir von Kindern lernen als Erwachsene?
Alles. Wenn es irgendjemand gibt, wenn ich Vorbilder nennen müsste, sind es immer Kinder. Aber es ist natürlich jetzt eine sehr pauschale Antwort. Wenn ich es runterbrechen müsste, ist, ich glaube, immer offen zu bleiben für das, was einem begegnet. Ich glaube, Kinder können das. Offen zu bleiben für die fließenden Grenzen zwischen Realität und Fantasie, weil dieses Neugierigsein und Lust auf morgen haben, ist ja die moderne Management-Übersetzung ist Vision. Also Kinder haben das in einer spielerischen Weise, die, wenn man sie lässt und nicht einengt in irgendwelche Bildungssysteme, irgendwann ja genau die Dinge hervorbringt, von denen wir gar nicht zu träumen wagen, also über den Tellerrand hinaus Zukunft entwickeln können. Und ich glaube, das ist was wir uns, diese Unbedarfheit, das einfach zu tun, einfach mal loszulegen.
Nicht zu zerdenken, ne?
Ja, und offen zu sein dafür und Lust darauf zu haben, eine Tür aufzumachen, egal was dahinter ist. Ich glaube, da können wir ganz, ganz viel von Kindern übernehmen und lernen.
Wir wägen immer alles ab, ne? Und sehen dann schnell, was schief gehen könnte. Dann kommt die Angst und dann lassen wir es im schlimmsten Fall. Kinder machen es einfach.
Ja, die Angst ist ja auch von der Evolution gesehen was Gutes, aber ich glaube eher die Neugier. Also die Neugier überschreibt ja Angst, ne? Neugier ist ja tief evolutionär verankert. Und sich darauf einzulassen, ist, glaube ich, das Positivste, was man sozusagen daraus nehmen kann und auch das Offenste. Und Kinder werten ja am Ende nicht. Wir justieren es ja sofort, alles, was wir tun. Die Tür, die wir öffnen, fällt sofort in den Raster. Es könnte gut sein, es könnte schlecht sein, es könnte uns was bringen, es könnte auch nichts bringen, woher auch immer wir das wissen, dass es uns nichts bringt. Aber wir verordnen ja immer sowas in Schubladen, wir bewerten es und haben sofort eine Meinung. Einfach mal offen sein, auf einen zukommen lassen, sich darauf einlassen, gucken, wo der Weg hinführt. Ich glaube, das bringen uns Kinder, wenn wir uns drauf einlassen als Erwachsene, bringen uns Kinder ganz, ganz viel bei.
Ja, das sehe ich auch so als Vater von 3 Töchtern, die ja sehr unterschiedlich alt sind. Ne? Die älteste ist 15, die mittlere jetzt 12 geworden. Mir fällt gerade auf, ich habe im Intro auch noch gesagt, dass sie 11 ist zu dir. Sie ist schon 12.
Das gibt Ärger.
Ich bin noch so in der Gewohnheit, wenn du das Woche für Woche sagst. Und die Jüngste ist 6 und die haben natürlich ganz unterschiedliche Perspektiven. Ja. Und die Jüngste hat mich kürzlich gefragt, Papa, woraus besteht Holz?
Ja.
Da muss ich dann immer, also im Zweifel fragen wir auch ChatGPT mal, aber das ist natürlich auch verführerisch, sich das immer einfach nur sagen zu lassen. Manchmal muss man sich ja auch selber mal auf den Weg machen und eine Antwort gemeinsam entdecken sozusagen.
Ja, Katja, wir lieben diese Kinderfragen. Also es gibt nichts Schöneres als diese Fragen.
Wer nicht fragt, bleibt dumm.
Die wir uns nicht mehr stellen.
Ja,
genau.
Was hast du noch vor? Worauf freust du dich? Worauf schaust du vielleicht auch mit einer gewissen Vorsicht, wenn du so an deine und eure Zukunft denkst?
Also grundsätzlich freue ich mich immer auf die dann schon, also auf die Projekte, die jetzt gerade entstehen. Also jetzt gerade gestern haben wir die ersten Novitäten der Herbstproduktion bekommen und an jedem Buch hängt so viel Liebe und eine Geschichte und alles Mögliche dahinter. Da ist eine ganze Welt hinter jedem einzelnen Produkt. Das ist immer eine Riesenfreude. Aber wir sind natürlich immer schon wieder in der nächsten Planung, in dem nächsten Thema. Ich schaue immer mit großer Freude, wenn wir, und da haben wir viele tolle Projekte schon wieder, die vor der Tür stehen und an denen wir arbeiten, auf die Themen, die wir für Kinder in den nächsten Monaten bewegen wollen, wo wir ganz viel vorhaben. Ich gucke nicht pessimistisch in die Zukunft. Dazu neige ich einfach nicht. Aber wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren, ist, dass eine große Transformation vor uns steht. Und auch das ist nicht negativ, aber es bringt viel Veränderung mit sich, das nicht für alle Menschen leicht ist, weder auf der beruflichen Ebene noch auf der privaten Ebene. Und da Kinder dabei zu unterstützen, ihnen etwas mitzugeben, ist sicherlich das, wo ich immer hin will.
Ja.
Also sowohl beruflich und auch, da kannst du privat und beruflich an einem gewissen Punkt gar nicht trennen. Das ist ja auch das Schöne an unseren Berufen. Und da zu schauen, dass wir unseren Part an der Gesellschaft, an der Zukunft, an etwas, was nach vorne führt, im Kleinen beizutragen und vor allen Dingen den Kindern zugute zu kommen lassen, die wir oft vergessen als Gesellschaft. Zumindest als deutsche Gesellschaft vergessen wir die Kinder viel, viel, viel zu oft.
Ja.
Da unseren Beitrag zu leisten, also da, das reicht noch auf viele, viele Jahrzehnte.
Sehr schön. Hast du dann abschließend noch ein Buch, das du mit uns teilen kannst, das dir gut gefallen hat, das vielleicht mit Kindern zu tun hat, vielleicht auch gar nicht?
Also ad hoc sind es natürlich immer unsere Bücher, die ich jedem empfehlen kann. Da aber eins herauszugreifen, fällt mir immer wahnsinnig schwer, weil ich an jedem einzelnen Produkt hänge und auch an jeder einzelnen Autorin und an jedem einzelnen Autoren, die alle immer ihr Bestes geben. Ich glaube, dass die Demokratie momentan unabhängig von Autorenschaft und wer auch immer und welches Team das gemacht hat, eins der wichtigsten ist, weil wir einfach ein Stück weit viel mehr bewegen konnten als mit vielen anderen Büchern.
Ja.
Auch andere Themen, die wir gerade in der Mache haben. Grundsätzlich bin ich natürlich jemand, der sich immer im Umfeld von Kindergesellschaften bewegt. Das heißt, all die Publikationen gerade, die im Bildungsbereich darauf hinweisen, dass wir nicht sinnvoll und gut mit Kindern umgehen, auch in der Medienkompetenz, die sie lernen müssen und für die wir sehr sind, die aber auch Riesengefahren und Herausforderungen birgt, auf die wir sie nicht gut vorbereiten. Das sind so Themen, denen ich mich gerade sehr umtue. Und da gibt es eine Menge Literatur und Bücher gerade, die wichtig sind, damit wir verstehen, was passiert, wenn wir Kindern nicht helfen, in diese Zukunft zu steigen. Also der Umgang mit digitalen Räumen, mit Gewalt in digitalen Räumen, also all dieses Präventive. Und ich will es gar nicht so negativ enden lassen und gleichzeitig die Möglichkeiten zu eröffnen. Also das ist so ein Umfeld an Literatur, in dem ich sehr stark lese und mich bewege. Da gibt es eine Menge Beispiele jetzt. Ohne da jetzt Werbung. Es ist immer schwierig, innerhalb von Verlagen Werbung für andere Verlage zu machen, so gar nicht das tue, aber man ist immer sofort in einem Konflikt von vielen KollegInnen um einen herum. Aber es gibt viele tolle AutorInnen, die ganz wichtige Stimmen dazu haben, die in diesem Bereich unterwegs ist, bis hin dann eben sogar zu Menschen eher aus der Wissenschaft oder aus der Praxis, wie ein Matthias Maurer, mit dem wir arbeiten dürfen, als Astronaut, der auch Zukunftsbilder für Kinder schaffen kann. Und der mir jetzt vielleicht einfällt, weil er so ein bisschen neue und traditionelle Welten im Sinne von Erobern, Entdecken verbindet und dabei immer sehr optimistisch bleiben kann. Ich kenne niemanden anders als die Astronautinnen und Astronauten, die immer mit viel Werf und mit dem Glauben an das, was man erreichen kann, mit dem Glauben an Träume sozusagen unterwegs sind.
Das hat der Alexander Gerst doch auch mal gesagt, als er das erste Mal im Weltraum war und auf die Erde geschaut hat, da gibt es doch diesen Effekt, wenn man die Erde das erste Mal von außen sieht und feststellt, wie zerbrechlich sie ist, ne?
Ja.
Und da kann man bestimmt Effekt, auch viel davon
lernen. Den Effekt erleben alle Astronauten und AstronautInnen und ich habe erlebt, wie Matthias Maurer es das erste Mal erzählt hat und das ist ein Gänsehautmoment, den vergisst man nicht.
Vielleicht kannst du mal einen Kontakt herstellen, dann laden wir ihn nochmal in den Podcast ein. Das wäre toll. Aber,
versuchen können wir es immer gerne.
Der hat natürlich viele Anfragen.
Genau, aber er hat viele Anfragen. Aber Tipp, Buchmesse Sonntag im Oktober in Frankfurt ist Matthias Maurer bei uns den ganzen Sehr Tag schön. Auf dem Stand und erzählt Kindern auf jede Art und Weise, die möglich ist und die wir möglich machen werden, wie es ist, seine Träume zu erreichen.
Sehr schön. Wir tun alles in die Shownotes, sowohl Website als auch dein LinkedIn natürlich. Da gibt es auch immer viel zu lesen. Du schreibst ja auch über deine und über eure Arbeit. Also schaut euch das an, folgt ihr mal der Katja. Und ich danke dir erstmal, dass du heute zu Gast warst und uns wirklich Appetit gemacht hast. Ich werde nachher gleich mal schauen, denn wir haben natürlich hier auch Was ist was Bücher. Da habe ich gleich natürlich nochmal Appetit bekommen, als du das so erzählt hast. Also wir können uns da auch als Erwachsene inspirieren lassen. Vielen Dank, dass du da warst. Euch und dir weiterhin viel Erfolg. Bleib gesund und hoffentlich bis bald.
Ja, danke dir. Es hat Spaß gemacht. Schön, dass ich bei dir sein konnte.
Danke auch. Bis bald. Ciao.
Ciao.
Damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge 352. Folgt Katja Mahl, alle Links selbstverständlich in den Shownotes. Dort gibt es auch nochmal alle Social Media Links zu mir. Auf Instagram gibt es öfter auch Video-Ausschnitte hier aus dem Podcast. Es gibt außerdem einen TikTok-Kanal. Auf Threads gibt es auch noch immer so kleinere Updates. Ich habe auch einen Blog, auf dem ich schreibe. Es gibt wirklich viel. Es gibt sogar einen YouTube-Kanal. Ich bin nicht jede Woche immer überall, aber teile da schon auch in den unterschiedlichen Richtungen was. Also, vernetzt euch gerne mit mir. Lasst von euch hören, wenn ihr eine gute Idee habt, mit wem ich hier worüber auch mal sprechen sollte. Dann freue ich mich natürlich auch von euch zu hören. Und ansonsten würde ich vorschlagen, ihr geht mal los und kauft euch ein Was ist was Buch oder ein anderes schönes Buch vom Testlauf Verlag. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. Schöne Grüße aus der wahrscheinlich schönsten deutschen Hansestadt Rostock City und wir hören uns nächste Woche Dienstag schon wieder mit der 353. Schöne Grüße, bleibt gesund und bleibt connected.